Drei Podcaster hoch im Licht.
11 Staffeln für Waldo in seiner Stube daheim.
17 Sonderfolgen, verdammt allein zu sein.
Eine Folge in den Kopfhörern auf Waldos Ohren.
Im dunklen Walde, wo die Schatten drohen.
Ein Podcast, ihn zu knechten, zum Zuhören zu zwingen, ins Unterholz zu treiben und ewig zu binden.
Im dunklen Walde, wo die Schatten drohen.
Maigo Wannen, Meloninen, meine lieben Waldos, willkommen zur ersten Folge von Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Wir sind in der 11. Staffel DSVWNS und die Folge heißt Schatten der Vergangenheit, was eventuell eine kleine Anlehnung an das zweite Kapitel aus dem ersten Buch von der Herr der Ringe ist, das der Schatten der Vergangenheit heißt und in dem Gandalf mit Frodo über die Geschichte des einen Ringes spricht und ihm von Sauron erzählt. Ob das so ist, werden wir es bestimmt gleich in der Zusammenfassung von Olli oder spätestens in der Besprechung der Folge danach erfahren. Viel Spaß!
Ja, und zwar beginnt die Folge mit einem kleinen Rückblick über die Geschehnisse bis zu dem Zeitpunkt, an dem dann unsere Story handeln soll. Das ist ein grober Abriss dessen, wie das kam, dass die Elben nach Mittelerde gegangen sind, dass es einen Bösewicht namens Morgoth gab und dass dieser zwar besiegt wurde in einem großen Krieg, aber immer noch ein Gefolgsmann von ihm übrig geblieben war. Das war der Sauron. Und der ist aber nach einem langen Krieg verschwunden und wurde bisher nicht gefasst. Genau, und dann suchen die Elben aber noch nach ihm. Und da setzt erstmal ein Storystrang von der guten Galadriel ein. Die sucht mit einer kleinen Schar im hohen Norden in Forodweit nach Hinweisen auf einen Verbleib von Sauron. Sie kämpfen sich dadurch einen großen Schneesturm und es sind sehr widrige Umstände und ihre Gruppe hat schon gar keinen Bock mehr und will umkehren, aber sie treibt weiter. Sie finden ein Überbleibsel, wo sie sagt, dass dort ein Zeichen versteckt ist, das dazu da war, um Orks den Weg zu weisen zu einer Art Sammelplatz. Die Elben verweigern aber dann, also sie will weiter nach Norden, um dem nachzugehen, aber ihre Gefolgsleute verweigern den Gehorsam und sagen, sie werden da nicht wieder weitergehen. Daher kehrt sie zurück. Sie möchte dann von dem Elbenkönig Gil-galad eine Erlaubnis haben, wieder aufreisen zu dürfen, aber Gil-galad erklärt sozusagen den Krieg für beendet, sagt, es gibt keine tatsächlichen, also sie waren ja wirklich sehr weit oben, sagt, es gibt keine wichtigen Hinweise mehr auf einen Verbleib von Sauron und deswegen möchte er, dass sie, oder beziehungsweise gewährt ihr und ihrer Schar die Ehre, nach Valinor zu gehen. Sie möchte dann eigentlich nicht, aber Elrond, der Herold Gil-galads, redet es ihr dann ein Stück weit zu und sagt ihr, dass sie gehen soll. Sie lässt sich dann von ihm ein Stück weit überreden und fährt auf dem Schiff los, aber erinnert sich dann daran, ach ja genau, warum sie nach dem Ganzen sucht, habe ich vergessen zu sagen, wichtiger Punkt, ist, weil ihr Bruder auf der Suche nach Sauron von Sauron selber getötet wurde und deswegen war sie dann sehr, also hat sie sozusagen die Aufgabe übernommen, Sauron zu suchen. Und genau, kurz bevor sie dann in Valinor ist, springt sie, will sie dann doch nicht gehen, sondern springt ins Wasser. Dann gibt es noch einen anderen Elben, das spielt dann in den südlichen Landen, das ist dann tatsächlich eher die spätere Mordor tatsächlich, wo das spielt. Und dort sind Elbenpatrouillen installiert, um sozusagen das ganze Ding zu überwachen. Da folgen wir einem Elben namens Arondir. Der hat eine kleine Liebschaft mit einer beziehungsweise eine Liebesgeschichte mit einer Frau namens Bronwyn. Und allgemein sind aber die Menschen eher abgeneigt, dass die Elben immer wieder über die wachen oder beziehungsweise da immer noch sind und auf die aufpassen, weil sie sich dann eben unterdrückt fühlen. Und ja. Und die Elben sollen dann eben aufgrund dessen, dass Gil-galad den Frieden verkündigt, abgezogen werden. Aber Arondir geht noch ein letztes Mal zu Bronwyn und dort bemerkt er aufgrund eines Bauern, der sagt, seine Kuh war krank. Und als sie dem nachgehen, bemerken sie, dass ein Dorf, wo die Kuh gegrast hat in der Nähe, das ist abgebrannt tatsächlich. Der Sohn von der Bronwyn unterdessen hat in einer Scheune unter losen Dielen ein altes Schwert gefunden, das das Zeichen von Sauron trägt. Dann gibt es noch eine Geschichte um einen Art Hobbit, oder beziehungsweise Vorgänger von Hobbit, oder vielleicht sind es auch schon Hobbits, die nördlich der Southlands, also quasi oberhalb von Mordor, leben. Und da kommen erstmal seltsamerweise Menschenwanderer vorbei, obwohl das für die Jahreszeit untypisch ist. Und auch schon Wölfe, obwohl das eigentlich für die Jahreszeit untypisch ist, sind werden von der Haupthobbit, dem man quasi folgt, der Nori, gesichtet. Außerdem gibt's einen älteren Hobbit, der diese Zeichen und den Himmel deutet und sagt, der Himmel ist sehr seltsam. Und am Ende stürzt dort ein Meteor ab und in diesem Meteorkrater liegt ein Mann. Genau, der trifft dann wohl die Nori an. Genau, das wäre dann, glaube ich,
so. Was grob vielleicht noch an der Arondir-Story wichtig ist, dass die ja auf dem Weg dahin, als sie dann oben auf dem Berg sind, sehen, dass das Dorf brennt.
Ja, genau.
Habe ich doch gesagt?
Nee.
Ich habe gesagt, die haben das. Als sie dann dort ankommen, sehen sie, dass das Dorf abgefackelt ist.
Achso, ja, aber es okay, brennt gerade noch, das ist noch nicht abgefackelt. Das brennt
noch. Okay, aber ich habe tatsächlich den Teil, dass ich dann wohl irgendwie überhört. Keine Ahnung. Weil das ist schon nett. Ja, okay, aber dann passt ja. Genau.
Genau.
Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir diese Staffel wie üblich mit Zitaten.
Mit den Zitaten, genau. Mit den
Zitaten. Hui. Peter, du darfst anfangen.
Okay, mein Zitat ist von der jungen Galadriel ganz am Anfang, als sie mit ihrem Bruder Finrod darüber spricht, wie man die Lichter am Himmel und die Lichter wie man kein Stein, sondern ein Boot ist, sozusagen. Und sie sagt dann, doch ab und zu mal leuchten die Lichter im Wasser gespiegelt genauso hell wie am Himmel. Dann ist es schwer zu sagen, wo oben ist und wo unten. Woher weiß ich, in welchen Lichtern ich folgen soll? Und das finde ich ist irgendwie ein cooles Zitat.
Ich finde, so. Es zeigt, dass die junge Galadriel, auch wenn man sie später als sehr stumme Kriegerin dargestellt hat, doch schon die Veranlagung hat, auch diese philosophischen und weisen Gedanken zu haben und Worte zu sprechen und auch dieses Wesen der Welt und des Lichts und des Dunkels versteht, wie es man dann halt eben beim Herr der Ringe Galadriel dann mehr im Vordergrund hat.
Ja, und ich finde es auch cool, irgendwie so dieses, also man erfährt ja am Anfang noch nicht, was die Antwort von Finrod darauf ist, aber eure Reaktion, dieses so einfach, das erscheint mir zu einfach irgendwie so. Bei
ja. Obwohl ich die Antwort ja, irgendwie gar nicht einfach fand, wenn ich ehrlich bin.
Die Antwort war, ist gut, im Prinzip hat er ja gesagt,
auf die spezielle Frage, was
manchmal muss halt einfach ausprobieren. Gucken.
Ja, gut, und ja, stimmt. Wenn du merkst, das ist scheiße, also das, du musst dann ausprobieren, halt, aber so letztendlich, vor allem, was das dann vielleicht auch bedeutet, denn, wenn du mal die Dunkelheit berührst. Das ist ja, glaube ich, auch nicht
ja,
ohne.
Ja, wie
wie Galadriel dann erfährt.
Auch. Und auch gefährlich.
Ja.
Wie sie ja theoretisch zu dem Zeitpunkt schon erfahren hat. Aber ja, das ist ja auch wieder.
Wieso hat sie doch auch schon erfahren?
Hm?
Wie meinst du, als Kind hat sie das schon erfahren?
Nö, aber auf dem Weg, sagen wir mal, wie heißt Aman-Ding, Valinor nach Mittelerde, Da ja, hat sie auf jeden ja, Fall auch ja. Dunkelheit.
Ja, das aber weiß da, man doch, das, dass sie mit Dunkelheit in Berührung gekommen ist, hat sie ja in eben. Sich.
Hat sie auch gesagt.
Das wird ja ziemlich deutlich
ja, ja, gemacht. Ja, ja, eben.
Gut. Dann, da können wir bestimmt auch noch nachher drüber reden.
Ja, auf jeden Fall, da gibt's noch viel.
Und dann kommt noch der Olli mit seinem Zitat.
Genau, ich habe ein sehr, sehr schnulziges Zitat mir rausgesucht. Und zwar sagt es der Aaron dir zu der Bronwyn.
Okay.
Sie sagt zu ihm, sag, was du sagen möchtest. Dann sagt er, das habe ich bereits hunderte Male auf jede Art außer mit Worten.
Oh.
Oh. Da ist mein Herz schön geschmolzen, ey.
Da hat er mit dem Zaunfall gewunken.
Vor allem, wenn man bedenkt, ja. dass er sie hat aufwachsen sehen und 1000 Jahre älter ist wie sie.
Ja. Dass er quasi so länger da schon stationiert ist, als sie alt ist.
Ja.
Und zwar doppelt so lang, mindestens. Mehr.
Ja. Das wissen wir auch, was mit dem Vater passiert ist von dem Jungen. Den hat
okay, ja. Die Theorien werden ausgepackt. Es geht direkt los, es geht direkt los. Wir sind noch bei den Zitaten, aber es geht schon los.
Okay. Gut, bevor wir da weiter drauf eingehen, auf meine Theorie, sage ich schnell auch mein Zitat. Und zwar ist das, Galadriel erzählt, ist die erzählte Stimme am Anfang, oder?
Ja.
Ja, dann erzählst du nicht. Ja. Als sie da über diesen Krieg erzählt, in den die Elben gezogen sind gegen
Morgoth.
Morgoth.
Ja. Yeah.
Melkor
ist sein.
Das machen wir später. Das machen wir alles später.
Ja. Und dann sagt sie, sie sagten, es würde schnell vorbei sein. Und es hat mich einfach so an die Realität erinnert. Bei mehreren Kriegen, wo es heißt, Weihnachten sind wir wieder zu Hause oder ja, machen wir mal kurz, was sich oft nicht bewahrheitet hat, nicht so krass wie dort, wo es dann um ein paar
tausend Jahre
geht. Oder tausend Jahre, ich glaube es ist hundert.
Hunderte, sagt sie, glaube ich.
Hunderte, ja. Aber schon irgendwie, ja. War wohl ja. doch nicht so schnell vorbei, da hat man sich doch ein bisschen verschätzt. Ja, fand ich irgendwie. Ja,
ja krass.
Ja, dann würde ich das tatsächlich gleich zum Anlass nehmen, um ganz kurz mal eben diese Vorgeschichte anzusprechen, die da so, wie gesagt, sehr schnell erzählt wird, die ja dann in dem Buch, auf dem das Ganze gründen soll, theoretisch.
Aber
Marian schon ein bisschen ausführlicher gemacht ist. Und zwar muss ich sagen, es wird extrem viel weggekürzt. Also sehr viel ist natürlich
ja,
total vereinfacht, natürlich. Ist ja wie gesagt selbstverständlich. Aber bis dahin muss ich sagen, ist die Serie sehr, sehr loregetreu. Also es gibt schon ein paar Ansätze, wo man merkt, da stimmen ein paar Sachen nicht so ganz. Aber ich finde, es passen, wie gesagt, viele Sachen sind super abgekürzt und durch Weglassen vielleicht dann noch anders, aber bis dahin sehr, sehr treu dem Silmarillion. Und gerade auch zum Beispiel dann, finde ich, den Vibe, den Silmarillion quasi dann hat über diese Zeit, durch solche Zitate sehr stark ausgedrückt. Und zwar geht's ja darum, in diesem Krieg, wo sie sagen, dass es schnell vorbei wird, geht's ja darum, dass der Typ, der quasi damals den Krieg, der Noldor, der den Krieg mit Morgoth angefangen hat und der ihn eben auch von dem Namen Melkor zu Morgoth umgetauscht hat, quasi Melkor war sein Göttername, Morgoth sein böser Gottname im Grunde, dass der hat quasi einen Krieg angefangen und hat gesagt, wir müssen da jetzt schnell hin, wir müssen schnell hinter denen her und hat dann super schnell gehandelt und super schnell die Elben quasi in diesen Krieg gestürzt, ohne dass sie quasi Zeit hatten, sich zu raffen und wirklich drüber nachzudenken, was sie da gerade tun. Und hat die dann in diesen Krieg gegen Morgoth geführt, in dem es ihn eben um so viel Leid, so viel Tod gab, und so viele traurige und düstere Geschichten, bis tatsächlich dann Morgoth aber endlich in dem Valor im Krieg besiegt
warum,
wurde.
Warum, was hat Morgoth eigentlich gemacht? Ich meine, ja klar, alle Bäume sind schwarz geworden, finde ich auch nicht so geil, aber
Ja, nee, es sind nicht alle Bäume schwarz geworden. Das kommt in der Serie nicht ganz so gut rüber. Ja. Aber das waren nicht einfach nur Bäume. Das waren dann ihre Lichtquellen.
Die einzigen.
So.
Das waren
ihre Sonnen praktisch.
Das war ihre Sonne und ihr Mond. Die zwei Bäume.
Also noch viel krasser als Sonne und Mond. Also es war wirklich,
ursprünglich gab es mal, ganz am Anfang waren es zwei Lichtsäulen, die geleuchtet haben. Die wurden dann von Morgoth umgeschmissen. Dann hat eine Göttin eben diese Bäume geschaffen, die geleuchtet haben. Die hat dann Morgoth eben zerstört. Er hat sie zerstören lassen. Er hat
von der Urgroßmutter von Kangra tatsächlich.
Okay. Mutter von Kangra, oder?
Direkte Mutter? Ich glaube, die...
Direkte Mutter, doch. Kangra ist ihre letzte Brut, also von Ungoliant, die so stark danach war, dass selbst Morgoth nur gegen sie bestehen konnte, weil seine Balrogs ihm geholfen haben.
Okay.
Sonst hätte sie ihn nämlich auch mitgefressen.
Ja.
Und
er hat den Elben...
Dabei hat er eben das Wichtigste quasi von diesem einen Elben, um den es geht, eben den Symphäanor, er hat die Semaril gestohlen.
Die Semaril waren Edelsteine geschmiedet aus den Früchten dieser Bäume. Das bedeutet, die hatten auch das reine Licht der Bäume. Und dieses Licht war so strahlend und schön. Und das ist sozusagen das Licht, das auch so
später
toll und von allen immer gelobt. Genau, zum Beispiel. Und nur dieser Abglanz von Photos Viole ist schon so mächtig, weil dieses Licht, diese Bäume so rein und so stark und so gut war, dass das Böse in diesem Licht allein schon verbrannt ist. Und die Sonne und die haben auch viel längere Zyklen gehabt, also quasi Tag und Nacht waren da viel, viel länger. Und dann haben sie eben aus absterbenden Früchten diese Bäume, hat dann die Göttin noch notgedrungen sozusagen Sonne und Mond geschaffen.
Und die an den Himmel gepflanzt, um sie aus Morgoth Reichweite zu kriegen.
Genau.
Okay.
Und die sind sozusagen dann dieser letzte leichte Abklatsch von der wahren Herrlichkeit, die diese Bäume waren. Und für diese Tat war eben dann der Fëanor, also der die Semaril geschaffen hat. Die Semaril waren wie auch eine Art Droge und die waren so schön und so toll und sein Meisterwerk und nichts Schöneres und nichts so Schönes kann jemals wieder geschaffen werden. Also quasi auch schon so eine Art auch Macht, die dann damit gekommen ist. Und der Fëanor war so sauer, dass ihm diese Edelsteine geklaut wurden, dass er tatsächlich dann gesagt hat, okay, gut, ich ziehe jetzt in den Krieg gegen Morgoth, um diese Dinge wiederzubekommen, diese Semaril. Und
aber Olli, warte mal,
schwört auch, dass alle seine Kinder sozusagen dazu gezwungen sind oder beziehungsweise alles tun müssen, um diese Semaril in ihren Besitz zu bekommen.
Genau. Und jeder, der sich quasi ihnen in den Weg stellt, ist ein Feind.
Und
okay.
Aber ich würde es da, glaube ich, auch eben um Galadriels dunkle Vergangenheit ein bisschen noch außen vor zu lassen, weil wir nicht wissen, wie viel davon in der Serie jetzt tatsächlich noch behandelt werden soll, würde ich dazu jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, oder?
Also Barbara, ist jetzt die Frage an Barbara, willst du noch?
Weil das ist nämlich was ich glaube, dass das drumherum könnte eventuell noch.
Ja, das kann schon sein, dass es noch
auftauchen,
mehr,
weil
so bisher,
könnte ich mir vorstellen.
Also, wenn es da nicht weitergeht mit dieser Geschichte, was der eigentlich wirklich gemacht hat, dann macht die Serie keinen Sinn, weil dann versteht man einfach nichts. Also, warum sind jetzt, okay, die Elben sind dahin, warum gehen die nicht eigentlich einfach alle wieder zurück? Warum ist das so ein tolles Privileg für die, die da jahrelang Sauron hinterhergelatscht sind, ohne ihn zu finden? Warum gehen denn einfach alle zurück, wenn es doch so toll da ist?
Ja. Das ist auch eine sehr gute Frage und eine sehr krass, wie soll ich sagen, in der Geschichte von Tolkien oder in der Philosophie von Tolkiens Mythologie verankerte Frage oder beziehungsweise dadurch zu beantwortende Frage. Wie gesagt, das wäre jetzt auch nochmal ein kompletter
Vielleicht Absatz. Können wir sowas tatsächlich machen, dass wir uns jetzt eher tatsächlich an das halten, was in der Serie vorkommt.
Und dann vielleicht am Ende noch eine Sonderfolge.
Genau,
und am Ende noch eine Sonderfolge,
das jetzt eben,
wo wir da halt auch nicht wissen. Ich meine, das soll ja mehrere Staffeln haben, vermutlich mal die Serie. Ja. Aber da können wir dann ja später mal nochmal drauf eingehen.
Genau.
Okay, ja. Gut.
Was ich aber gern... Soll ich das jetzt gleich machen? Oder später irgendwann?
Ja, dann mach das gleich, dann haben wir es weg, dann können wir uns nachher um die Serie kümmern.
Genau. Okay, weil ich habe nämlich auch noch... Es wird ja immer nur von Galadriels Bruder gesprochen, er wird ja tatsächlich namentlich nie genannt.
Doch.
Ja, aber nicht? Wird er genannt? Nee, ich glaube nicht. Ich habe nämlich nachgeguckt, es wird ja immer dann bei Amazon, wenn man quasi Pause macht, sieht man ja, welche Schauspieler mit welchen Rollen gerade in der Szene zu sehen sind. Ja. Und da dachte ich, gucke ich mal, wer ist denn der Bruder von Galadriel? Da kennt man ja ein paar. Aus dem Silmarillion. Und er wird als Finrod betitelt. Und dann dachte ich, okay, Finrod, der Name, der kommt mir irgendwie tatsächlich sehr bekannt vor aus dem Silmarillion. Da gucke ich nochmal kurz nach, wie die Geschichte war. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, finde ich. Ich werde das kurz zusammenfassen, einfach drüber gehen. Ist nicht ganz das, wie es in der Serie dargestellt ist, deswegen würde ich es gerne einfach wiedergeben. Genau. Also, Finrod ist der älteste Bruder von Galadriel, also ist im Prinzip die jüngste von allen. Sie hat ein paar ältere Brüder, aber eben Finrod war der älteste von den ganzen. Kam eben auch nach Mittelerde dann irgendwann, hat dann auf einer Insel, die Tol Sirion heißt, eine Festung gebaut, die Minas Tirith heißt, witzigerweise. Hat aber nichts mit Gondor zu tun, sondern war tatsächlich einfach nur die Festung der Wacht oder Turm der Wachsamkeit. Wurde dann aber später von einem Gott in die Höhlen von Nargothrond geführt und hat dort die Stadt Nargothrond gebaut, die damals die größte Elbenstadt war zu dieser Zeit. Und er wurde eben der König von dieser Stadt. Da hat er dann eine Weile gelebt, hat sich dann mit den Edain, also den irischen Menschen, angefreundet. Und einer von diesen Menschen hat ihn in der Schlacht gegen Orks, das war der Bara hier, der hat ihm das Leben gerettet und diesem hat er dann einen Ring geschenkt, der dann Barahirs Ring genannt wurde. Und
was, dem Ork?
Nee, nein, dem Menschen. Dem Edain.
Ach so.
Zusätzlich zu diesem Ring hat er ihm einen Eid geschworen, dass eben der Finrod den Nachkommen Barahirs in jeglichen Belangen zur Hilfe sein wird. Und als Unterpfand eben diesen Ring gegeben. Der Ring wird witzigerweise im Herr der Ringe Buch nie erwähnt, im Film kommt aber vor. Ja. Den trägt Aragorn.
Echt?
Das ist der Ring, an dem Saruman ihn erkennt später. Das ist ganz witzig, ja.
Okay.
Barahirs Ring, genau, das sagt auch Saruman, die zwei Schlangen, die sich gegenseitig beißen.
Genau, das ist der Ring. Also das ist auch so, haben sie dann da so, hey, guck mal, wir wissen doch ein bisschen mehr als nur das, was im Buch steht. Genau, er hat ihm eben diesen Ring geschenkt und das hat dazu geführt, dass später dann Beren vor seiner Tür stand, der Sohn von Barahir mit diesem Ring. Und das ist eben dieser Beren aus dem Lied von Aragorn, das der singt im Film, über Beren und Lúthien, die übrigens die Urgroßeltern von Elrond sind. Und dieser Beren kommt dann eben und bittet ihn um die Hilfe, einen der Silmaril von Morgoth zu erlangen, weil das ein Auftrag ist, den er bekommen hat, um eben Lúthien heiraten zu dürfen. Das ist aber andere Geschichte, da werden wir vielleicht mal später drauf eingehen, dass das für die Geschichte nicht so relevant ist, dass sie da eben auf dem Weg von Sauron aufgegriffen werden und der ahnt, dass die Gruppe irgendwas im Schilde führt, hält aber einen Finrod für den Kopf der Gruppe und geht mit denen nach Tol Sirion und sperrt die da in Kerker. Und wer jetzt aufgepasst hat, Tol Sirion haben wir heute schon mal gehört, da steht Minas Tirith drauf, die Festung, aber inzwischen wurde die nämlich eingenommen von Sauron und umgewandelt. Die heißt jetzt, warte mal, wo habe ich es aufgeschrieben, nicht mehr Tol Sirion, sondern Tol in Gauroth, was die Insel der Werwölfe bedeutet, die von einer Vampirin, der Turin Quetil, einer der Boten von Saurons, zu dem Zeitpunkt beherrscht wird. Das ist das einzige Mal, dass in Tolkiens Werk eine Vampirin benannt wird. Die hat auch noch eine ganz interessante Geschichte, aber das ist auch dann vielleicht mal für ein anderes Mal. Genau, aber auf jeden Fall Finrod war dann eben im Kerker eingesperrt mit Beren und um den zu reden zu bringen, hat er von seinem Kerkermeister Werwolf die Leute nach und nach auffressen lassen, bis er quasi redet und als nur noch Finrod und Beren übrig sind, hat der Finrod seine Ketten gesprengt, um seinen Eid zu erfüllen und den Wolf mit bloßen Händen erwürgt. Dabei ist er so schwer verwundet worden, dass er tödlich verwundet ist und stirbt in den Kerkern. Und später wurde er dann eben, wurde Beren dann von Lúthien befreit aus der Festung und Finrods Leichnam wurde auf der Insel Tol Sirion bestattet. Das heißt, eigentlich war an Finrods Tod Sauron nur peripher beteiligt.
Naja,
er hat ihn quasi gefangen genommen. Er hat einen Auftrag gegeben. Ja gut, aber er war nicht auf der Jagd, das meine ich, also es war nicht die Jagd nach Sauron, das habe ich gerade falsch rum. Es war nicht die Jagd nach Sauron, die ihn quasi in den Tod getrieben hat, sondern er ist halt quasi zufällig auf Sauron gestoßen und dann von ihm getötet worden, so rum. Also dieser Auftrag Sauron jagen gab es halt bei Finrod nicht.
Den gab es halt später, den Auftrag Sauron jagen tatsächlich. Aber also das Finrod war ja auch... Nee, nicht mehr Finrod, weil das war noch zu den Zeiten, als Morgoth noch nicht besiegt war von den Valar, sondern Sauron hat damals halt einfach noch als Diener Morgoths, als höchster Diener tatsächlich, aber trotzdem noch als Diener Morgoths gehandelt.
Okay, ja. Aber gut, da können wir ja auch vielleicht irgendwann anders drauf eingehen.
Ja.
Dann gehen wir mal auf die Serie.
Ja.
Aber gut. Das heißt, die Geschichte von Finrod ist schon mal falsch. Gut, dann würde ich mal sagen, wo sind meine Aufschriebe? Gehen wir einfach mal die Hauptpersonen nacheinander durch, oder? Und sagen so, was uns da so auffällt. Und genau.
Können
wir machen, ja. Da wir jetzt gerade so viel über Galadriel und geredet haben, machen wir da einfach weiter und reden über Galadriel, Elrond und Gil-galad.
Ja.
Was habt ihr da zu sagen? Mein erster Gedanke, also bei Galadriel, als sie auch ihre Geschichte da erzählt hat, und dann geht es ja auch darum, dass die anderen im Laufe der Zeit, was ja wirklich Jahrhunderte sind, die da vergehen, also erstmal Jahrhunderte Krieg, dann Jahrhunderte Sauron jagen und Jahrhunderte ohne Orks und bla bla bla, dass die irgendwann Sauron für ein Gerücht halten. Und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, wie nehmen Elben die Zeit wahr, wie erinnern die sich? Kann sie sich tatsächlich noch an ihren Bruder, der jetzt keine Ahnung wie lange schon tot ist, erinnern? Oder ist es nur noch so ein, sie weiß, dass es ihn mal gab, weil es so lange im Fokus drauf war? Weißt du, als wenn du mal so ein paar tausend Jahre alt bist?
Ja, als Mensch, aber das sind Elben.
Ja, aber trotzdem. Das ist, also auch wenn
es nee, dann... Nee, also es also so in dem, was so... sag ich mal, aus den Geschichten und aus dem Sumerien und das Ganze durchblickt, wissen die noch ganz genau, die kennen ihr Leben. Also aus Elrond erzählt ja, ich war dabei vor 3000 Jahren.
Eben, das hat mich da schon gestört.
Als Isildur den Ring ins Feuer, und da war der ja schon ein paar tausend Jahre alt. Also es ist ja nicht so, dass Elrond da gerade ein Jungspund war, der war der ja schon.
Ja.
Aber das liegt...
Mehrere Zeitalter.
Aber dafür sind die noch viel zu interessiert an dem, was in der Welt vorgeht, weil, also das kannst
klar, du kannst es ist halt ein das nicht mit unseren Wesen Maßstäben vergleichen.
Aber also so, auch wenn man dann jetzt die Galadriel mit Herr der Ringe vergleicht und die Galadriel, die da jetzt da vorkommt und auch, ja, was halt schon angedeutet wird, dass sie auch ziemlich eine dunkle Vergangenheit hat, das sind ja komplett verschiedene Persönlichkeiten. Also das kann einfach nicht...
Naja, ich glaube aber, dass die ja schon mit ihren Erfahrungen sich auch verändern. Also es ist ja bei uns auch so, wenn du jetzt mal einen 15-Jährigen vergleichst mit seinem 80-Jährigen Ich.
Ja, wow. Eben, aber der 80-Jährige wird sich ja nicht an alles erinnern, was er als... Weißt,
ich glaube auch nicht, dass so die sich alle an alles erinnern werden, aber dass die schon nochmal ein anderes Verständnis von oder eine andere
Wahrnehmung von dem Leben haben. Ja, als irgendwann Sauron für ein Gerücht gehalten. Das heißt,
also,
die haben tatsächlich
eben
vergessen.
Also, sie vielleicht
nee, das eben macht tatsächlich wenig Sinn.
Das macht keinen Sinn, ja.
Aus der, also, aus der Perspektive. Aber Elben sind, die können ja auch nicht sterben. Also Elben können nicht nur nicht sterben durch Krankheiten und sonst irgendwas, sondern wenn Elben sterben, dann gehen sie quasi auf eine andere Art und Weise wieder in einen anderen Bereich von Valinor, wo sie quasi nicht friedlich in Valinor leben können, sondern sie sind dann in den Hallen eines gewissen Gottes namens Mandos, wo sie sozusagen dann auch darauf warten, dass der letzte Tag kommt, an dem sozusagen so ein Stück weit Tag des jüngsten Gerichts kommt, so.
Geben sie wieder zu.
Aber die haben nichts.
Das heißt, es ist einfach eine Vorhölle, okay.
So, ja, so in der Art theoretisch, aber im positiven Sinne bei den Elben. Menschen erkennen, also wenn Menschen sterben, dann sterben die in einen Tod hinein sozusagen, der ganz anders, also wo quasi völlig unbekannt ist, wo niemand weiß, außer dem obersten Gott selber, was dort ist und was dort kommen soll.
Warum ist es denn so eine Katastrophe, dass so viele Elben gestorben sind?
Weil es eben nochmal was anderes ist, ob du friedlich in Valinor lebst und dort mit den Göttern wandelst oder ob du in den Hallen von Mandos eingesperrt bist.
Und ob du eben ein Elb bist, der da jetzt noch ist und dein Bruder weg ist.
Genau. Ja. Und es ist sozusagen, du kannst dir vorstellen, die einen, die Elben, die noch nicht gestorben sind, die können quasi noch körperlich in Valinor handeln und leben und Dinge tun. Und die anderen sind im Grunde nur noch Geister. So. Aber
das heißt,
sie sind
eigentlich
noch als,
will man kein Elb sein, also.
Nee.
Ja, das
kein
ist dann
toter
wiederum.
Weder, ich will weder ein toter Elb sein, noch ein langlebiger Elb, der sich an alles erinnert.
Das ist dann wiederum eine andere Frage.
Erklärt das mal den Numenor.
Da kommen wir noch dazu.
Okay.
Da kommen wir noch dazu.
Gut.
Da wird man wahrscheinlich.
Und zwar im Laufe der Serie. Also, das ist wirklich was.
Ja, ja. Nee, das wird in der Serie passieren, ja, ja.
Genau, aber nee, es ist tatsächlich so, ja. Und zum Beispiel Arwen, die hat sich ja dafür entschieden, aktiv dieses ewige Leben aufzugeben, um sterben zu können, sozusagen. Das bedeutet, Arwen ist dadurch, dass sie ihre menschliche Seite gewählt hat, hat sie quasi ihre
sterblich geworden.
Ist, genau, das Licht dieses ewigen
das heißt,
Lebens
Galadriel
hat sie sozusagen
hätte
verlassen.
Es nie machen können.
Nee.
Galadriel
niemand
hätte
kann
auch
das,
nie einen Menschen heiraten können.
Das hätte sie, also, was heißt, hätte sie schon. Aber es machen Elben nicht. Und es machen Elben aus dem Grund nicht, weil Elben, nämlich Menschen, wie gesagt, sind zwar schön, dass die sterben können, aber die sind halt trotzdem nur, wie gesagt, so ein Spielzeug für ein paar Jahre so. Es muss schon die wahre Liebe sein, die es schafft, diesen Vorhang. Wie gesagt, der Typ ist 80 Jahre oder was weiß ich, ist ein paar tausend Jahre älter als eben die Brunhild. Und
ja, eben.
Dass es sich überhaupt für die interessiert ist, was das Elben normalerweise einfach nicht passiert. So.
Bronwyn.
Verdammt. Ja, aber das ist, was das Elben einfach normalerweise nicht passiert. Deswegen ist es auch so selten, deswegen kommt es auch eigentlich nie vor. Das kommen Liebesgeschichten und zwischen Elben und Menschen kommen einfach nie vor, so. Weil Elben da gar kein Interesse dran haben.
Nur zweimal bisher.
Das kommt halt dadurch, dann immer wird es ein bisschen verschwommen, weil in jeder einzelnen Geschichte, die jetzt verfilmt wurde, in irgendeiner Form ein Elb mit irgendeinem kurzlebigen Wesen was anfängt. Aus irgendeinem Grund auch immer. Weil sie viel zu menschlich dargestellt werden, dann an der Stelle eigentlich.
Ja.
Gut, aber wir lassen jetzt Hobbit außen vor. Okay.
Er hat ja zweimal gesagt, gab's bisher.
Ja.
Also das ist eben einmal dieses Beren und Lúthien und einmal hier, wie heißt sie? Habe ich aufgeschrieben, Tur und Idril. Das sind beides Vorfahren von Elrond. Von
okay,
Richtung.
Sehr schön. Gut, dann machen wir mal weiter. Also das hat mich nur gestört und das stört mich auch immer noch, muss ich ehrlich sagen.
okay.
Dann machen wir mal weiter. Auch Galadriel, genau, die da ziemlich schlechte Führungsqualitäten an den Tag legt.
Die da, ja.
Also.
Die einfach auch nicht motiviert. Sie treibt,
nicht
aber
sehr
sie motiviert
weise.
Nicht.
Ich finde auch, was mich auch gestört hat, diese Herrscher von ihr.
Diese fünf Leute,
ja, von mir aus, das sind halt nicht mehr so viele da, aber die sind schon seit Jahrhunderten zusammen unterwegs. Also ganz ehrlich, die haben nicht so gewirkt, als hätten sie sich irgendwie vorher schon mal gesehen.
Ja, ja, die wirken null nett wie ein eingespieltes Team.
Null.
Ja, ja.
Chemie, wie heißt das? Nicht Chemie. Chemie?
Doch, Chemie. Die haben keine Chemie miteinander.
Ja, die haben keine Chemie, die haben...
Ja, keine Physik und auch kein Bio.
Dass dieser Verrat so schlimm war, dass die hier gesagt haben, nee, also bis hierhin nicht weiter, jetzt ziehen wir alle unsere Schwerter.
Das war im Grunde kein Verrat, sie haben ihre Schwerter nicht gezogen, sondern niedergelegt.
Nee, erst haben sie gezogen, Oliver, wenn man jetzt hier schon so korinthenkackerisch...
Ja, was so spitzfindig ist.
Ja, aber das war kein
aggressiver Akt. Aber sie haben sie gezogen, Akt. Um sie niederzulegen.
Hab ich auch nie behauptet.
Ja.
Aber so klang.
Auf jeden Fall, ja. Nee, hab ich nicht gefühlt.
Also dazu muss ich sagen, wir wissen überhaupt nicht, ob die mit diesen Leuten jahrhundertelang zusammen gekämpft hat oder... Ob das einfach so war, dass sie da halt irgendwelche mit irgendwelchen Untergebenen in irgendeiner Gruppe in einer Fremden sozusagen aufgekrochen ist und die einzige Person, die sie anscheinend gekannt hat, war der einzige Typ, mit dem sie tatsächlich eine Synergie hatte. Der einzige, der überhaupt mit ihr sinnvoll reden konnte. Und zwar war das der Tondir. Der ist tatsächlich, kommt im Ding nicht vor.
Es wird tatsächlich auch gesagt, dass diese Gruppe schon länger miteinander unterwegs ist.
Echt?
Wurde es gesagt?
Ja.
Echt? Ja, was man da in dem Zug auch sagen kann, ist so, die werden alle von diesem Troll da vermöbelt und yeah, dann one-we-one den Galadriel kurz so und ist halt so, ja, mal kurz die krassen Elben alle, ja, ja, so, es gibt halt doch dann immer noch die, also gibt's dann natürlich auch immer die hervorstechenden Elben, aber ja, weiß
ist
nicht,
ja auch.
Dass die zu fünft, ist sie auch, ja, aber dass sie zu fünft als Elben so ein Troll nichts ausrichten können.
Ist so gar nichts. Ja.
So, der rennt einfach hin und vermöbelt alle. Das hätte der
Legolas
alle.
Mit verbundenen Augen gemacht.
Aber der Legolas ist doch auch ein besonderer Elf.
Ja, und vor allem der Legolas hat ja auch so seine Problemchen mit dem ersten Troll, den sie in Moria begegnet sind. Also klar, er hat ihn am Ende umgebracht, aber sie hatten so ihre Problemchen mit dem Troll.
Er wollte nur nicht direkt zeigen, was er kann, weil ja, er hat gewartet auf den,
genau, auf den Overkill. Genau, er hat darauf gewartet, bis Frodo abgestochen wurde, wo er nicht wissen konnte, dass der ein Mithrilhemd hatte. Und er hat dann gedacht, okay, gut, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zu zeigen, dass ich ein krasser Held bin.
Ja.
Nein.
Genau. Gut, also Galadriel.
Ja, aber es ist, ja.
Weiter. Ah, weiß ich noch über diesen bösen Ort, den sie da finden?
Finden.
Was mir da aufgefallen ist, ist, dass das Böse immer mit Kälte assoziiert wird.
Und Sauron aber mit Hitze.
Ja. Und auch sein Zeichen hat ja geschmolzen und nicht
gefroren. Ja, und es sagt ja auch, er, dessen Griff irgendwie Feuer ist oder so.
Ja, irgendwie sowas, ja. Das fand ich schon auch interessant.
Ja. Dieser Ort ist zu böse, unsere Fackeln geben keine Wärme mehr ab.
Ja, genau, und wir gehen dahin, wo es noch kälter wird, weil da ist noch böser. Und dann,
ja, und
da schmilzt alles, sagt, das ist der Sauron.
Ich kann meine Finger nicht mehr spüren und so, ja, es ist schon, weil die Fackeln hier nicht mehr warm sind. Toll, danke, gute, okay, und dann so, okay, shit, wir haben ein Problem, wir sollten vielleicht gucken, dass es meinen Elbenfreunden hier nicht die Finger abfrieren. Nicht so, ja.
Nee, hier. Das ist, dass die nicht verbrennen, weil auch wenn sie es nicht spürt, ist es ja trotzdem noch Feuer.
Hä, hey, aber trotzdem ist ihm kalt.
Ja, aber der hat seine Finger in das Feuer reingesteckt.
Ja, aber die Fackeln geben mir keine Wärme mehr ab. Das bedeutet, er kann das hier auch nicht verbrennen, selbst wenn es Feuer ist. Weil man verbrennt sich ja nicht an Feuer, sondern an der Wärme des Feuers.
Ja, trotzdem.
Die hätten sich alle um das Zeichen von Sauron setzen können und quasi...
Ja, stimmt. Ja, genau. Die hätten eine Sauna machen können.
So ein Würstchen drüber grillen.
Nee, die hätten einfach so ein paar von ihren
Toll. Dreck auf
Zeltchen,
meinen Tomaten.
Zeltchen gebaut können und dann
stimmt, machen sie einmal drumrum.
Nehmen sie den Schnee und tun es da Dampfsauna machen.
Stimmt.
Ey, das wäre genial gewesen. Im Zeichen Saurons Dampfsauna.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Gut, sehr also gut, es gibt dieses nennen wir es mal Pommesgabelzeichen von Sauron.
Mhm.
Das laut Galadriel in Richtungen zeigt, aber eigentlich weiß man nicht, was es bedeutet.
Es soll den Orks zeigen, wo sie hin sollen.
Ja, aber das haben sie wahrscheinlich beim, als er das auf Finrod drauf geritzt hat, nicht irgendwie gezeigt.
Naja, vielleicht, je nachdem, wie man Finrod gedreht hat, hat das Zeichen halt ja, genau, Richtung, wie so ein Kompass.
Deswegen ist er auch immer woanders hin, so. Sie haben am Anfang gesagt, einfach irgendwo so in Lindon gesucht, so am Meer und waren so, der muss hier irgendwo sein. Und dann, jetzt haben wir ihn umgedreht, der ist im Norden.
Boah, aber stell dir das mal wirklich vor, die hätten dieses Zeichen tatsächlich auf dem seine Haut und stellen dann fest, das zeigt auf eine Richtung. Egal, wenn wir den bewegen, es zeigt immer auf in die gleiche, wie wirklich eine Kompass macht, immer in die gleiche Richtung, das wird irgendwo hin zeigen.
Das heißt, es dreht sich auf der Haut.
Und dann man hat so lange Zeit, Sauron zu finden, bis er voll vergammelt ist.
Ja, nehmen die den dann mit, so auf den Wagen, wir fahren mit dem durch die Gegend, oder schneiden die das Stück Haut raus, einfach, und gerben das.
Okay, jetzt wird's.
Oder ich würde
oder,
dass wir was anderes besprechen.
Jetzt machen wir weiter. Gut, also, wir sind immer noch bei Galadriel, die heimkommt und, anscheinend,
dann
das
von
eine Beziehung, die sie mit Elrond hat.
Ja, eine freundschaftliche.
Also, nee.
Die sind rein platonisch.
Nicht so, wie das
die da ausgesehen hat. Die sind Homies. Also, tatsächlich, wie gesagt, der Moment, wo sie so ihre Hand an seine Wange legt, aber ansonsten auch von der Art und Weise, wie sie miteinander reden und sowas, fand ich, war schon sehr freundschaftlich. Die waren, die haben nicht sehr intim geredet.
Wie viel älter ist Galadriel als Elrond? Ist Elrond in Mittelerde geboren?
Nein, ja, Elrond ist mit Erde geboren.
Da ist mit Erde geboren.
Galadriel ist jetzt, glaube ich, älter als Elrond ist zu Zeiten von Herr der Ringe.
Ja.
Echt?
Ja.
War die schon zu alt, noch in Valinor?
Die hat
Galadriel
Valinor
war
schon,
eine
die
der
war eine
ersten,
von den, ja.
Genau, eine von den ersten in Valinor war die. Die, glaube ich, wirklich dritte Generation Elben überhaupt.
Okay.
Und Elrond ist irgendwo 250 oder so.
Also
nicht ganz, aber
okay, warum ist die mit Elrond befreundet?
Weil Elrond tatsächlich
einer der Weisesten ist unter den Elben trotzdem noch, aber er nicht so alt ist wie sie.
Und
was macht denn wieder mit eurer Theorie hier mit den Spielchen keinen Sinn? Weil
welchen Spielchen?
Der ist für sie in dem Sinne nicht interessant, weil er die ganze Erfahrung nicht hat, wie so ein Mensch auch für sie eigentlich nicht interessant wäre.
Doch,
naja, ist ja
weil
trotzdem noch
man ja damit rechnen kann, dass er noch eine
tausend Jahre
Erfahrung sammeln kann.
Aber laut ihren Dings ist das einfach noch ein kleines Kind.
Nee. Also das ist schon nicht so...
Doch schon,
ja,
aber sie sagt es ja
schon?
Auch. Du hast
ja,
nicht
auf
mal
eine Art
ansatzweise
schon.
Davon gesehen, was ich gesehen habe und du hast keine Ahnung im Grunde.
Ja gut, aber das kann auch sagen, dass... Ich war im Krieg und du warst nicht im Krieg, so, also das...
Er war im Krieg.
Kann man auch zu jemandem sagen, der gleich alt oder älter ist wie einer selber.
Ja, also klar, aber ich also es ist jetzt nicht so, dass er eine Lebensspanne hat, die... Also
ich
Menschen...
Ich sag nicht, dass er nie... Aber wenn der da
nee,
ist, so
aber
jung ist...
Du musst mir vorstellen, er ist klar, er ist noch deutlich jünger als sie, aber er ist halt auch schon 1000 Jahre alt mindestens.
Du hast gerade 250 gesagt.
Nee. Ich?
Nee. Das hat niemand gesagt.
Du hast 250 gesagt.
Ich habe gesagt 250. Olli. Generation.
250. Generation.
Galadriel ist in der dritten Generation geboren und Elrond ist 250.
Ja,
Generation.
Also, jetzt, wir
aber
können uns mal so... Um es mal so ungefähr zeitlich einzuordnen. Die Ringe werden geschmiedet zwischen 1500 und 1590. Das heißt, da bewegen wir uns im zweiten Zeitalter. Da bewegen wir uns ungefähr ein paar Jahre davor, ein paar Jahre hinterher, schätze ich mal in der Serie. Elrond ist irgendwann im ersten Zeitalter geboren. Das heißt, er ist schon mal mindestens 1500 Jahre alt.
Okay.
Ein Mensch lebt halt nicht mal so lang. Ein Mensch wird 100, wenn überhaupt.
Nein, der wird älter.
Schon ab 80.
Das sind Numenor, die sind nochmal was anderes. Die
und die sind jetzt noch nicht.
Also die wird's da schon geben. Die muss es
ja
da schon geben. Aber
ja, stimmt.
Okay, gut. Dann habt ihr noch was zu Galadriel zu sagen? Achso, ja, die
also, hofft was da
vom
noch?
Boot. Warum hofft die vom Boot?
Weil
sie... erkannt hat, dass er nicht Sauron, dass ihr Gespür richtig war.
Nee, das hat sie ja, nee, sie glaubt es noch. Erkannt hat sie es noch nicht.
Ja, aber sie geht davon aus, sie vertraut auf ihr Gefühl, sag ich mal. Aber was noch zu Galadriel eben zu diesem zeitlichen Einordnung, nach dem Silmarillion wäre sie da schon mit dem Celeborn verheiratet und hätte schon ein Kind.
Das habe ich nämlich auch gefragt, wann kommt eigentlich Celeborn, wann kommt sie ans Spiel?
Also Galadriel, ich weiß nicht genau, also es steht nicht dabei, wie lange Galadriel und Celeborn waren, die verheiratet sind, aber beim Fall von Doriath waren sie schon verheiratet. Und das war kurz nach dem Bären-Silmaril-Finrod-Ding.
Genau. Das heißt, aber zu dem Zeitpunkt.
Das heißt, da waren sie schon lang verheiratet.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt. Ihre Tochter wurde eben kurz davor eigentlich geboren. Also sie wurde so 1350. Kinder? Die haben eine Tochter.
Die haben nur eine Tochter.
Ja. Okay. Die Celebrian, die dann später Elrond heiratet.
Also was halt tatsächlich gar keinen Sinn macht, ist, dass sie in keinem Fall nach Valinor auch nur losgesegelt wäre.
Ja.
Das finde ich auch bescheuert, wie sie es gezeigt haben, weil also entweder sie ist zu dem Zeitraum, in dem Zeitraum tatsächlich auch nicht mit Celeborn unterwegs gewesen, der war aber ganz anders unterwegs, aber dass sie nach Valinor geht und theoretisch ja ohne ihren Mann und ihr Kind, falls sie existieren und falls sie nicht existieren, allgemein gehen würde, das macht in keiner Hinsicht tatsächlich Sinn, weil Valinor auch nichts was ist, was der Elbenkönig dann als große Ehre garantieren muss, sondern jeder Elb, der möchte, darf quasi nach Valinor segeln.
Eben, das ist ja genau das was ich auch dachte.
Aber sie wollen, die Elben sind freiwillig in Mittelerde, um das Böse zu bekämpfen, weil Mittelerde eben dann doch nochmal eine Verantwortung ist, eine Aufgabe hat und Schönheit hat und quasi Möglichkeiten hat, die es in Valinor einfach nicht gibt. Und auch eben diesen Kampf gegen das Böse eine Sache ist, die nicht einfach weggeschoben wird und als Ehre man dann einfach wegsegelt. Das passiert so nicht. Und das ist tatsächlich auch meiner Meinung nach die größte Veränderung zum Silmarillion, die am wenigsten Sinn macht für
also ja.
Das, wie ich die den Rest
das der Story das hat mich auch erzählt, gestört, weil, tatsächlich,
wenn
dass,
die Elben
dass er gesagt
jederzeit
hat, so
gehen wollten.
Also, wenn die alle gehen wollen eigentlich und nur gehen dürfen, wenn es der König ihnen erlaubt,
danach, ja,
dann werden die alle weg.
Dann wäre der König schon längst tot.
Ja.
Also, weil,
also das ja. Fand ich jetzt bei Galadriel tatsächlich noch, wo es um ihre Dunkelheit, die sie in sich hat, wo sie da beim Elrond spricht, und dann eben auch sagt, ja, was soll ich denn in Valinor, wo sie diese Lieder singen, die den
Kampflärm
in meinen Ohren, verspotten würden, und diesen Horror, die sie in ihrem Herzen hat, würde sie mitnehmen und müsste mit diesem Horror leben,
für alle Ewigkeit sozusagen.
Für alle Ewigkeit und er würde nie sich verändern, weil
er
sich nicht mehr verändern kann, oder wie?
Da habe ich das Zitat ist: unvergänglich, unverändert, unablässig, und ich hatte da so Rammstein-Deutschland-Vibes in den Ohren.
Ja,
ist okay. Unvergänglich, unverändert, unablässig, unvergesslich, irgendwie. Ja. Deutschland, Deutschland, über alles.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn die in Valinor sind, verändern sie sich nicht mehr, oder was?
Nein, aber also theoretisch ist sicher das, was er dann sagt. Wenn sie in Valinor sind, dann werden sie sozusagen, kann sie auch geheilt werden sozusagen durch das Licht. Aber ja, in Valinor gibt's nicht viel Veränderung. In Valinor wird Schönes geschaffen und bewahrt.
Genau.
Aber wenn man dann hier diese Kackkinder vom Anfang anguckt, die einfach dieses Bootchen kaputt machen, dann war da ja wohl schon Böses in Valinor, bevor da überhaupt irgendein
das wollte ich tatsächlich auch sagen.
Wie heißt
Elbenkinder sind tatsächlich, also dass Elbenkinder dazu in der Lage sind, so doof zu sein, macht dann insofern sind sie halt Kinder, weißt du, aber
andererseits
müssen auch irgendwie erzogen werden, aber andererseits macht es auch keinen Sinn, weil so, also wie gesagt, ticken Elben auch einfach nicht. Weil Elben sind ja immer...
Das sind sie wieder zu sehr allem, vermenschlicht.
Ja, genau, zu sehr vermenschlicht, weil in Valinor sind Elben einfach von Anfang an auf bewahren und erhalten und sowas. Und der Gedanke, dass man irgendwas zerstören und kaputt machen könnte, dieser Grundgedanke kam erst durch Morgoth und kam erst durch Sauron. Auf die Idee, dass man was Schönes kaputt machen möchte, das hat kein Elb von sich aus je gehabt.
Weil man es anderen nicht gönnt, vor allem.
Ja.
Okay.
Das, gut. Ja.
Habt ihr noch was zur Galadriel zu sagen? Oder Elrond oder Gil-galad?
Gil-galad
also, ist ein komischer.
Genau. Schmierig. Gil-galad, muss ich sagen, ist, what the fuck?
Den hab ich mir absolut irgendwie, das ist doch der, kleine der, Spoiler, falls ihr Herr der Ringe nicht kennt, der in der letzten Schlacht stirbt.
Genau.
Das ist doch der große König, der da hier das letzte Bündnis mit...
Der im Schlacht des letzten Bündnisses im Kampf gegen Sauron fällt und Elrond
den,
dann...
Den habe ich mir anders vorgestellt.
Der ist auch eigentlich komplett anders. Also das, das stimmt auch gar nicht, dass der so ein Trottel ist. Also es ist ja wirklich, klar, wir wissen schon Dinge, die er nicht weiß zum Zeitpunkt der Serie und sowas, aber mit dieser Weitsicht, dass sie den Ding Funken am Leben erhält, eventuell selber so.
Ja, genau, apropos Weitsicht. Das wollte ich auch gerne nochmal drüber sprechen. Er sagt ja quasi, wir haben gesehen, dass sie den Funken am Leben erhält, so nach dem Motto, und dass eben, wenn man die ganze Zeit, also derselbe Wind, der ein Feuer auspushen will, kann so anfachen, irgendwie so. Und dann sagt nämlich Elrond, irgendwas so, also gibt es ihn doch.
Ja, der Gil-galad weiß, dass es den Sauron noch gibt und dass er noch da ist und dass die Galadriel recht hat.
Und dann macht's aber gar keinen Sinn.
Und dann macht's keinen Sinn, was er tut.
Dann macht's wirklich keinen Sinn.
Der das nervt sagt, mich. Dass wenn
Sauron seine Macht dadurch bekommt, dass Galadriel nach ihm sucht.
Auf irgendeine Art und Weise.
Ja, und dass sie eben Aufmerksamkeit und ihn praktisch somit am Leben erhält und keine Ahnung, irgendwie sowas, keine Ahnung.
Na, im Prinzip, ja, eigentlich sagt er ja
dadurch, dass er eigentlich verschwunden bleibt, wenn man ihn holen lassen würde verschwunden bleiben.
Ja, oder dass halt die Erinnerung an Sauron dadurch am Leben erhalten wird.
Aber das kann tatsächlich sein,
dass sie die ganze Zeit nach ihm sucht und das immer wieder aufwühlt und immer wieder danach.
Beziehungsweise auch, wenn man sich über
die Das wird nur Sinn machen, wenn er glaubt, dass es Sauron nicht mehr gibt.
Ja.
Aber das kann vielleicht sein.
Und das tut er ja offensichtlich, ja.
Aber das kann.
Ja, Olli, Entschuldigung.
Das kann vielleicht sein, dafür habe ich nämlich eine Erklärung. Weil die Maiar im Herr der Ringe-Universum nicht sterben können per se, sondern halt eben dann im Ding zerfallen so. Sauron auch, ist ja selber schon mehrmals besiegt worden, aber nicht gestorben, sondern könnte sich dann eben immer einen neuen Körper sozusagen basteln.
Ja.
Und dadurch, dass eben, was man ja sieht in der Serie, ist, dass die Elben mit ihren Patrouillen immer wieder auch die Erinnerung an Morgoth und Melkor bei den Menschen aufrechterhalten. Und durch dieses Misstrauen und durch diesen Hass, der sozusagen den Menschen gegenüber gebracht wurde,
was auch
einfach
was
das ist, am Leben erhalten wurde. Und vielleicht
stört.
Dem Sauron dann durch diesen Hass und durch dieses Erinnern der Menschen, durch dieses ständige daran Erinnern, die dann irgendwann mal auf die Idee kommen, ihn wieder zu erwecken. Was vielleicht aber schon erstens längst in Gang gesetzt wurde und zweitens ja nicht nur auf Galadriels Ding, vielleicht quasi in Galadriels Weg war, aber im Grunde durch Gil-galad dann verursacht wurde.
Ja, weil es ist ja nicht Galadriel, die da misstrauisch, also man kann ja sagen, okay, wir werden jetzt keine Wachen mehr in den Ländern haben und die Leute ständig eintrichten, hey, wir passen auf euch auf, weil ihr seid die Nachkommen von den Leuten, die vor 1000 Jahren mal
also die Elben, die sind einfach so dumm.
Und was trotzdem Galadriel weiter suchen
was
lassen.
Was ja total eklig ist, ist diese Fixierung auf irgendwie reines Blut oder unreines Blut oder was weiß ich was. Und dieses, es gibt, Menschen sind einfach per se schlecht, die da geboren sind. Weil ihre Vorfahren haben nämlich mal hier was Blödes gemacht und machen dann da hier Jahrhunderte oder Jahrtausende lang Diktatur. Also Elben.
Ist ja keine Diktatur. Die laufen halt durch die Dörfer und gucken, ob...
Und kontrollieren sie.
Und kontrollieren und fragen ab.
Und fragen nach und wollen Informationen haben und machen das anscheinend auch mit Gewalt, weil sonst würden die Menschen das nicht machen. Also ganz ehrlich, in diesem Universum, so wie es gerade ist, sind die Elben ein Teil des Bösen.
Ja, sie sind Teil dessen, ein Stück weit sind sie ja auch, die erhalten Dinge und manchmal erhalten sie eben auch einfach Dinge, die nicht gut sind.
Nicht nur erhalten, sondern also klar, die Elben leben länger und bla 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 und blablabla, aber Menschen machen das nicht. Das heißt, jede Generation an Menschen, die geboren wird, unterdrücken die. Und
gut, kriegen sie aber trotzdem auch. Also selbst wenn es jetzt wirklich böse Menschen sind, die Morgoth noch anbeten und die dann noch sind und es sind keine Elben da, dann würden die das trotzdem von Generation zu Generation weitergeben, so ein Glauben und so ein düsteren Kult.
Nee, das sag ich nicht, dass die denn glauben, ich sag die Elben unterdrücken die Menschen.
Sie gehen es halt einfach falsch an.
Die Elben sind hier gerade aus der Sicht die Bösen.
Ja. Ach. Nicht naja, wie es gezeigt wird.
Also ich finde nicht, dass irgendwie in irgendeiner Form gezeigt wird, dass die Elben da jetzt rumlaufen und die Leute wegschlachten oder sonst irgendwas. Die sind
das
da.
Das habe ich auch nie behauptet.
Naja, nein.
Aber so wirkt es. Das ist keine Diktatur. Das ist keine, die geben da keine Vorgaben. Die dürfen machen, was sie wollen, die Menschen. Die gucken, die sind laufen quasi einfach nur durch und gucken, ob quasi irgendwo ein böser Funken ist oder sonst irgendwas.
Aber ich naja, aber wenn du...
Es ist so, wenn die Menschen darauf reagieren, ist das nicht
so. So wie die Menschen reagieren und wie sich die präsentieren. Also man sieht jetzt nur mal einen Arondir, der jetzt in dem Fall sogar der Positive ist von denen. Man sieht ja den Arondir, der ja sagt, hey, nee, die Menschen sind eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann sieht man ja im Gespräch noch den anderen Elben, der quasi sagt, die Menschen sind alle von Grund auf scheiße. Sei froh, dass du niemals wieder siehst. Die haben das böse Blut immer noch in sich, sozusagen. Und dann ist trotzdem der Arondir, der einfach pure Überlegenheit ausstrahlt, diesen Menschen gegenüber. Der einem Typ, der dem anderen eine reinhauen will, aus der Luft die Faust fängt. Mit so einem legst du dich nicht an.
Ja, eben.
Und wenn der durch deine Stadt läuft und Fragen stellt, dann beantwortest du die. Ja, und das ist Unterdrückung, weil das ist eine Überlegenheit. Das ist kein,
ja, das ist Unterdrückung.
Ich führe ein nettes Gespräch, sondern ich komme hier rein mit meinem Bogen auf dem Rücken, mit meinem Panzer an.
Und ich erwarte jetzt hier Antworten.
Und ich könnte theoretisch jeden von euch ausknipsen, wenn ich es wollen würde. Und will dafür wahrscheinlich nicht mal anfangen zu schwitzen. Das ist, auch wenn man keine direkte Gewalt anwendet, ist das eine Unterdrückung. Und wenn man ihnen dann die ganze Zeit sagt, ihr Leute, wir sind nur hier,
weil ihr scheiße seid,
dann haben die auch keinen Bock auf dich. Und dann machst du das trotzdem, weil du denen überlegen bist.
Gut, dann haben wir jetzt ja auch schon die Geschichte von Arondir abgehandelt.
Sehe ich so aber auch wiederum nicht, weil wenn du jetzt einfach nur überlegst, wenn du auf irgendeiner, keine Ahnung, auf dem Februar Herbst Polizisten durch die Gegend laufen, kannst du genauso gut sagen, hey, die haben theoretisch Waffen und könnten dich quasi ausknipsen, könnten das sonst irgendwas machen, aber das machen sie nicht. Und das machen die Elben auch nicht. Und deswegen ist keine Unterdrückung, sondern das ist einfach nur, die sind auf was, nach was ganz anderem auf der Suche, als die Menschen da, wie gesagt, und
naja, vermutlich, aber wenn jetzt auf was selber herrscht, wenn jetzt auf dem Felberer Herbst Soldaten von der USA stehen würden, um zu gucken, dass wir ihre Regeln einhalten,
ja,
dann wäre das eine Unterdrückung. Weil Polizisten sind von unserem Staat, von unserer gewählten Regierung eingesetzte Vertreter und keine einfach fremden, unsterblichen, übermächtigen Wesen, die einfach herkommen und sagen, eure Vorfahren haben vor 1000 Jahren Scheiße gebaut und wir kümmern uns jetzt drum, dass.
Und ihr seid genauso böse wie die, weil ihr habt das Blut von denen in den Adern.
Also, ja. Ich kann den Gedanken verstehen, den die haben, aber ist halt schlecht umgesetzt.
Aber dann machen wir jetzt einfach mal mit den beiden weiter, weil wir sind schon ziemlich weit und wir haben noch eine andere Geschichte und dann haben wir bestimmt noch sehr viel Zeit in dieser Serie, um uns über dieses Thema zu unterhalten.
Ja.
Ja, wahrscheinlich.
Und wahrscheinlich kommen da sowieso dann auch noch Sachen raus, die das dann vielleicht besser zeigen.
Und natürlich haben sie natürlich auch recht, weil hier der Sohn von der Bronwyn ist ja eigentlich keine Ahnung wer und dazu die Zelfen Sauron zu erwecken. Ja, die hatten einfach recht, die ganze Zeit die Menschen zu
unterdrücken. Dazu noch ganz coole Dinge. Da, wo sie sagen, noch ein letztes Mal die View, also quasi nochmal die Aussicht genießen, finde ich so beeindruckend und so ein krasses Gefühl irgendwie, wo man dann eben über das spätere Mordor guckt und im Hintergrund den Schicksalsberg schon sieht, in diesem grünen Land.
Ach, das ist in Mordor, das habe ich irgendwie nicht gesehen.
Das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen.
Doch, das ist schon die ganzen Berge drumherum und es wird auch gezeigt, wo die Karte da drauf fährt. Das ist das spätere Mordor und das ist der Schicksalsberg, den sieht, also man sieht ihn ziemlich, also da sagt er, da sieht man wirklich diese Landschaft, den Schicksalsberg in der Mitte, wo gerade die Sonne drauf scheint und dann dieses grüne Land und ringsrum die Berge und dann sagt er, der kommt eben der Elbenverschrein und sagt so noch ein letztes Mal die Sicht genießen und dann zoomt es quasi zurück auf die Elben, den Elbenturm da.
Wir sind gerade in Mordor, das ist in Mordor, ich verstehe.
Und das ist nämlich auch der Punkt, an dem tatsächlich lore-mäßig, okay, gut, das sage ich jetzt nicht, das ist ein Spoiler.
Ist der kleine Junge der Hexenkönig? Wisst ihr das? Also, wisst ihr das, wer der Hexenkönig ist?
Ja.
Weiß man, wer der Hexenkönig ist?
Auf jeden Fall nicht der kleine Junge.
Er ist ein Menschenkönig gewesen, auf jeden Fall.
Naja, der kann ja noch zum Menschenkönig werden. Der kann sich da ja noch aufschwingen.
Der Hexenkönig ist doch der Numenor. Nee, nicht der Numenor.
Oh, doch, stimmt, ja. Doch,
das ist der Numenor-König. Das ist der König der Numenor. Deswegen auch der mächtigste unter den Nazgul.
Ah, also, okay. Okay, wer ist der kleine Junge? Ja, okay. Ist
da jemand? Da müssen wir nochmal gucken. Aber theoretisch könnte einer der Nazgul werden.
Ein anderer der Nazgul.
Man weiß über viele Nazgul nicht wirklich, wo sie herkommen.
Ja.
Also er könnte theoretisch einer der Nazgul werden, das stimmt, ja.
Na, das glaube ich. Ich glaube, der wenn, dann ist er irgendjemand, den man kennt, wo man weiß.
Also ich denke mal, da ist, ja, ich weiß auch nicht, ob er von Anfang an böse ist.
Also ich meine, halt den Jungen jetzt kennt man nicht direkt aus dem Silmarillion.
Ich habe das nicht sagen als Schwert erkannt. Ich dachte, es wäre irgendein abgebrochenes Zepter oder sowas.
Nee, das war
ein Schwert. Achso, nee, das war das Heft von einem Schwert.
Sicher. Das war aber ein kleines Schwert.
Das war abgebrochen.
Das war ein abgebrochenes Schwert.
Ist das Saurons Schwert?
Also ich meine, es ist ein Zeichen drauf.
Aber es ist ja ein Schwert.
Das wird wahrscheinlich nicht sein eigenes sein. Hast du Sauron jemals mit einem Schwert gesehen?
Ich nicht. Man hat ihn in dem
Ding ja, auch im Film gesehen. Hat er ein Schwert. Ach nee, da hat er so die Keule, gell?
Der hat die Speer. Fette Keule. Also im Ding hat er eine Keule, ja.
Ja, in der Serie vorne hat er den Speer gehabt, genau. Was man mal kurz gesehen hat.
Okay. Aber der ist auf jeden Fall von dem Zeichen imprägniert worden.
Genau, und irgendwas Böses setzt auch
imprägniert.
Ja.
Irgendwas, ich glaube auch, dass der imprägniert wurde.
Irgendwas Böses geht auch vor sich, weil die Wölfe, Sauron ist auch der Lord der Wölfe, sind ja eben dann wieder in dem, wie gesagt, nördlich, also quasi oberhalb der Gebirgskette sind die Hobbits von Mordor.
Mhm.
Und da sind ja schon die Wölfe unterwegs und eben, was man ja auch gesehen hat, diese vergammelte Kuh.
Die Kuh mit dem schwarzen
Milch. Ungefähr das Widerlichste, also das war ja schon abartig widerlich.
Vor allem, das, was ich da habe, die haben einfach das Gras verzaubert. Und warum, wenn die hier in Holdor? Warum brennen die das ab? Das sind doch die Bösen, die da wohnen.
Ja.
Das ist halt die Frage, ob das Absicht das Ding war. Ich hatte die Theorie, dass jetzt der von dem Schwert eben der Theo, der Sohn.
Mit dem ist der Name gesagt? Wusste ich gar nicht.
Nee, es steht, es stand halt auch in den Namen von den Schauspielern.
Ja.
Dass der es ihm mit diesem Schwert quasi, dass das es ihm quasi schon direkt besessen hat, sozusagen.
Ja, aber der war nicht schneller wie seine Mama
und der Elb. Ist er dann an den vorbeigerannt, hat das Ding angezündet und wieder zurückgerannt.
Hä, das war doch das Dorf von
Nein.
denen.
Nein, das war das. Dorf, wo die Kugel gerast hat. Das Dorf, wo
sie geboren wurde.
Ah, dann habe ich das durcheinander gebracht. Ich dachte, die sind quasi da hochgelaufen um den Berg außen rum und sind jetzt quasi oben und gucken da von oben runter nochmal aufs Dorf und sehen dann, dass es brennt.
Nee.
Ach so,
das okay, war das dann andere
Dorf. Dann habe ich es falsch. Dann ist mein Gedanke eh falsch. Ich dachte tatsächlich, das wäre das Dorf, von dem sie losgelaufen sind. Die sind quasi um den Hang rum und haben das quasi deswegen nicht gesehen und haben dann von oben drauf geguckt.
Nee, das ist das Herden, da wo sie herkommt, wo sie geboren wurde.
Genau. Und es war da, wo die Kuh, das war im Osten, wo die Straße schlecht war und wo die Kuh gekreist
hat. Wo sie jetzt einen Tag lang hingelaufen sind.
Ja. Genau, und da sind sie dann spät nachmittags angekommen und haben gesehen,
das Ding brennt.
Okay. Was ich wiederum witzig fand, so aus filmischer Perspektive, klar haben wir es im gleichen Moment bemerkt wie die, aber die haben den Rauch dieses brennenden Dorfes erst bemerkt, als sie 2 Meter vor der Hügelkuppe waren.
Ja, das stimmt. Die waren halt so miteinander beschäftigt, Olli.
Naja. Okay. Das ist, Olli, musst du dir vorstellen, der Wind fegt über diese Hügelkuppe und alles, was quasi oberhalb von dieser Hügelkuppe ist, wird direkt mitgenommen. Das heißt, der Rauch kommt nie so hoch, dass man den über der Kuppe sieht, sondern immer nur, wenn man von der Kuppe runterguckt.
Nein.
Doch, glaub mir, das ist so. Das ist so in Mordor.
Ja, okay.
Gut, dann habt ihr noch was zu den beiden zu sagen?
Ich glaube nicht.
Okay, dann geht's noch um...
Also, kleine Prediction. Ich glaube, okay. Sie stirbt.
Ich glaube, es geht böse aus, wie jede Liebesgeschichte zwischen Menschen. Okay.
Und zwar noch bevor irgendwas passiert. Also
dann geht's noch um die Elanor oder Nori.
Ich finde Elanor schön.
Ich finde Elanor auch schön.
Ich finde Nori cooler.
Der Nori klingt so nach
kleinem Mädchen.
Mehr nach Hobbit.
Zwerg.
Stimmt.
Ja, ich finde tatsächlich, so wie es gesagt wird, klingt es einfach auch nicht nach Zwerg. Also, mein absoluter Lieblingsmoment mit Nori ist, als der Alte da irgendwie so die Zeichen deutet und dann sieht man einfach nur so ihre Augen vor diesem Ding und denkt so, was ist da los? Was ist im Himmel? Was passiert da? Und dann klatscht er so das Buch zu und sie kriegt so den ganzen Staub ins Gesicht und huschelt so, was ist jetzt los? Rede mit mir. Das fand ich sehr...
Weißt du auch, was ist dieses Buch? Sind das Vorhersagen oder...
Was das sind Aufzeichnungen, ich glaube. Ich glaube, dass es Aufzeichnungen sind über Dinge,
die noch passieren.
Weil er hat ich glaube, über Dinge, die passiert schon mal sind.
Ja, genau,
weil er merkt, diese Geflügelmenschen die und die Wölfe, das war auch so eine
Zeile. Über diese Geflügelmenschen würde ich auch gerne mal reden. Wie nervig muss es sein, so ein Riesengeweih mit sich rumzutragen?
Ich habe auch gedacht, ob die da vielleicht was erlegt haben und es einfach nur auf dem Rücken haben, oder ist das denn hier ihr Geweih auf dem Rücken?
Also, das sah für mich aus wie irgendeine.
Das sind Jäger. Die haben was erlegt und haben das Geweih mitgebracht, weil sie das Geweih wahrscheinlich verkaufen können für viel, viel Geld. So wie die aussahen, sieht es nicht alltäglich aus, das ist selbst für Herr der Ringe-Standards und deswegen können sie das für viel Geld, das sind Jäger, die wurden als Hunters bezeichnet.
Das habe ich mir schon auch gedacht, haben sie da was erlegt und das dann mitgenommen oder haben die
tatsächlich... Und dann haben sie nur das Geweih mitgenommen.
Ja, den Rest haben sie schon gegessen.
Und vor allem diese Geflügelmenschen, gibt's bei denen, die Hobbits kennen die.
Ja, wahrscheinlich, ja, weil die laufen öfters
immer
mal
mit diesen Geflügeldingern rum, oder was?
Ja, weil sie öfters mal schon gelaufen sind und solche Viecher erlegt haben.
Trotzdem voll unpraktisch, stell mal vor, da windet's.
Hä, hey, what the fuck? Wenn du diese Geweihe jagst, weil du dafür saumäßig viel Geld kriegst, dann ist das halt mal unangenehm. Aber weißt du, wie früher in Kanada Pelze gejagt haben?
Was hast du gerade gesagt?
In Kanada. Früher gab es in Kanada diese... Hä?
Als du ihn unterbrochen hast, du hast geflucht, Olli, das macht man nicht.
Hey, was habe ich da gesagt?
Das wiederhole ich jetzt nicht.
Okay. Doch, sag, ich will's auch wissen.
What the fuck sagt's.
Ja, hä, hey, das ist doch...
What the fuck, Olli?
Doch, das macht man nicht. Wir haben hier kleine Waldos als Zuhörer.
Haben wir nicht.
Sind jedes Mal explicit.
Gott, das
die kleinen jetzt, Hobbits sind dabei,
das hat,
Olli.
Das hat mich jetzt so verwirrt, was du gerade verzählt hast.
Ja, die Kanada
Brombeere.
Als Pelzhändler. Was? Ja?
Genau, die in Kanada, die Pelzhändler, die haben auch damals ein Jahr lang sind die quasi unterwegs gewesen, haben sich im Winter in einem Gebiet einschneiden lassen, wo sie keine Chance mehr hatten, zurückzukommen, haben dann Pelze gejagt und sind dann mit diesen Pelzen bepackt ins Dorf gegangen, haben die gegen ein paar Waren eingetauscht, die sie sich so im Wildnis nicht holen können, dann sind sie wieder losgezogen. Das war Danny.
Aber die haben mit den Pelzen solche, keine 3 Quadratmeter, die hören sich aufgespannt, die bei jedem Windstoß die einmal zum Nordpol blasen.
Hä, okay, vielleicht gucken, achten die ja darauf, dass der Wind bei denen im Rücken ist und dann werden sie quasi getragen. Und
haben total dann werden sie einfach mit dem Gesicht in Dreck gedrückt.
Was gut, die Menschen also, für was tun, ist mit der Brombeere, weißt du, Olli?
Ich habe gerade What the Brombeere gesagt, weil es quasi ein Ersatz für den Fluch sein soll, den du nicht hören willst.
Du wolltest gerade irgendwas über Brombeeren erzählen.
Der Nein, Fluch war gesagt, What the, Olli, das Fuck ist egal.
Ich hab gerade wirklich nur gesagt What the Brombeere, um mit What the Brombeere What the Fuck zu ersetzen.
Okay, aber was willst du sagen?
Nichts. Das habe ich dann als Übergang.
Das war als Übergang zu was? Wie
diese Diskussion angefangen hat.
Okay, dann reden wir jetzt mal noch über.
Die Brombeeren sind riesig.
Kometenmenschen.
Aber die sehen
ach, ich würde doch gerne so über den Wolf reden.
Ja, dann rede über okay. den Wolf.
Der hat einen Zahn, der mich nervt.
Der nervt dich?
Ja, der hat einen Zahn, der aussieht, wie wenn er unten im Unterkiefer einen Zahn hätte, der so quasi über den Oberkiefer übersteht und dann so spitz nach oben geht. Mhm. Und dann macht er sein Maul auf und dann bleibt der Zahn am Oberkiefer. Ja. Das heißt, er hat einfach nur einen Zahn, der seitlich an seiner Oberlippe quasi vorbeigeht und da anliegt, der absolut gar nichts bringt.
Okay.
Wie unnötig.
Das ist halt, deswegen gibt's diese Art von Wölfen auch nicht mehr.
Den gut, benutzen die für Paarungsrituale.
Ja, wahrscheinlich. So wie die Hörner da unten am Kinn.
Ja.
Ja. Oh, also, aber, der Komet fällt auf die Erde. Wer ist das?
Ich glaube Gandalf.
Nein. Gandalf sieht doch nicht so aus.
Hä, der hat halt noch
Gandalf kann Bart. Seine Gestalt verändern.
Ja, richtig. Aber Gandalf kam in die Welt als, in der Form eines alten Mannes, kam die Zauberer in die Welt, weil... Oder Saruman. Aber vielleicht ist auch Saruman.
Erst im Kampf gegen
Sauron.
Sauron mit seinen Ringen.
Sicher?
Ich glaube schon. Ich glaube, können wir nochmal nachprüfen, aber ich glaube, Gandalf wurde geschickt.
Okay, aber
das erst im dritten das heißt, Zeitalter, um gegen Gandalf. Sauron zu kämpfen, wegen den Ringen.
Ja, aber das kann ja quasi dann in der Serie halt so dargestellt werden.
Ja, als das kann natürlich sein.
Die Valar als Götter haben Dinge vorhergesehen, die anderen noch nicht wissen, und er wurde quasi schon mal hergeschickt, um.
Dann hätten sie aber auch dem hier Gilgalad sagen können, lass mal die Ringe stecken, Alter.
Vor allem ja, Gilgalad so hat gar nichts mit den Ringen zu tun haben wollen.
Ich glaube auch nicht, dass das Projekt von Celebrimbor zu dem Zeitpunkt schon die Ringe sind. Das ist eine absolut falsche Fährte.
Ach so, Mensch.
Nein, da fehlt ja noch alles, wie es zu den Ringen kommt. Da fehlt ja noch alles. Und das ist garantiert nicht das Projekt, das der Celebrimbor hat. Das ist jetzt, um den Charakter darzustellen und um darzustellen, wie die, dass der ein super krasser Schmied ist und um den mal einzuführen, weil eben viele davon ausgehen können, dass man jetzt mal nicht weiß, wer Celebrimbor überhaupt ist. Und dann kommt eben irgendwann mal nebenher, dass
der Schmiede
Celebrimbor anfangen. Ja, genau. Oh, Gott. Und dann werde ich sauer.
Nee, okay, habt ihr noch Theorien, wer der Komet ist?
Also ich habe tatsächlich Theorien gehört.
Oh.
Okay.
Hast du aber ich weiß Theorie? Nicht.
Ich sag dir jetzt quasi, ohne es weiter zu erläutern, einfach, welche Person du am wahrscheinlichsten findest. Oder vielleicht auch mit weiterer Erläuterung, aber... Weißt du...
Ja, ich habe die Befürchtung, es ist Gandalf.
Die Befürchtung? Warum die Befürchtung?
Weil ich es schade fände, wenn sie den Gandalf so reinbringen würden.
Hä, warum denn?
Weiß ich nicht, weil so... Keine Ahnung.
Ja, wir können ja
mal... Ich finde eigentlich ziemlich episch.
Auf nächstes...
Hä, weißt du, aber Gandalf das heißt, kam irgendwie
da
mit Erde decken,
sind schon mit dem Schiff angekommen. Da kam dieser Komet... Und gleichzeitig ist das Blatt schwarz geworden.
Oder vielleicht ist das eine falsche Fährte, vielleicht zeigt es einfach nur, jetzt ist gerade der Zeitpunkt,
wo es die Kacke am Dampfen
Verderbnis
ist.
Das kommt und jetzt schicken die Valar jemanden.
Genau.
Oder es ist ein Balrog.
Aber wie gesagt, dann macht es tatsächlich, also dann müssten halt in den nächsten Folgen noch mehrere Meteoriten runtergehen, weil, wie gesagt, Gandalf kam ja nicht alleine.
Ja, eben.
Wir werden da sehen, ja, wir werden noch sehen.
Ein, okay. Zwei, drei, vier, fünf andere kommen.
Es gut. War der Hulk.
Es war der Hulk.
Genau. Genau.
Habt ihr noch was, über das ihr reden wollt?
Ja, mir ist schon was eingefallen. Was mir aufgefallen ist, das ist schon eine Kleinigkeit, aber ich würde gerne über Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, reden.
Ja, dann mach das.
Und zwar einmal, als der Meteorit kommt, kann man gleich sagen, weil wir gerade beim Thema sind, sehen wir Ents.
Ist euch das aufgefallen? Ja, das ist mir aufgefallen, ja.
Finde ich cool, dass sie das so gemacht haben, dass man so sieht, wie die Ents auch schon da sind und da anguckt. Und ich weiß nicht, dass ich habe versucht dran zu denken, hab's dann aber doch, aber ich glaube, es werden gar keine bogenschießenden Elben mehr gezeigt in der Folge. Direkt aktiv. Der eine, man sieht nur den einen Elb direkt, wo sie gegen den Troll kämpfen.
Mhm.
Und der zieht seinen Pfeil und legt den aufs Handgelenk zwischen quasi seiner Armschiene und seinem Daumen. Legt er den Pfeil auf.
Okay.
Und ich stelle mir das ultra unpraktisch vor.
Ja.
So kann ich schon nicht schießen.
Die Elben sind halt anders gebaut, Alter. Die schießen auch
der
nicht mit der Sehne, sondern mit dem Holz vom Bogen, Alter. Die sind anders gebaut, Junge.
Das ist auch so eine Gleichheit, die mir aufgefallen ist. Wir wissen jetzt, dass Elben nicht von Anfang an richtig krass im Schießen sind, weil die kleinen Pisser nicht getroffen haben von Anfang an.
Ja.
Das liegt daran, dass die 1000 Jahre Zeit haben zum Üben.
Ja, hä,
das weiß man. Und es waren auch keine Waldelben,
die. Nö, es hätte ja sein können, dass die einfach, weil die so krasse Augen haben und mir zittern und ultra stark sind, dass die auch so, dass die auf die Welt kommen, einen Bogen in die Hand nehmen und ein Eichhörnchen ins Auge ausschießen im Dunkeln. Oder in einem Zwerg, der laut atmet.
Nee, das ist tatsächlich viel auch ihr Training.
Sie haben einfach viel Zeit zum Trainieren. Nee, aber genau, also das fand ich komisch, dass der so komisch zieht, weil du kannst ja den Pfeil dann überhaupt nicht irgendwo hinzielen.
Der kann das.
Gescheit.
Der hat schon 1000 Jahre Übung.
Aber da ist mir aber auch gefallen, dass die in Herrn der Ringe sehr witzige Ziehmethoden teilweise zeigen.
Das ist einfach in der Tradition von Herr der Ringe.
Die dachten so, okay, wir müssen da jetzt noch irgendjemand, der seltsam. Wir hatten schon falsch rum, jetzt müssen wir mal irgendwie auf dem Handgelenk. Später hat einer irgendwie.
Wie falsch rum?
Was weiß ich. Ja, schon mal gesehen, wie Lutz seinen Bogen zieht.
Aber Lutz ist kein Elb.
Es geht doch um Techniken zu Bogen ziehen. Das hat doch nichts mit Elb zu tun, ist gerade im Moment.
Aber warum, wie zieht er das seinen Bogen?
Warum reden wir schon so oft aneinander vorbei? Warum? Diese Folge. So schlimm sein. Was zur Brombeere, Mann.
Weil wir so weil wir so gehypt sind, dass wir jetzt endlich über was von der Ringe reden können.
Ja. Die Folgen werden, glaube ich, schlimm lang.
Ich hätte gedacht, du willst doch was zur Brombeere sagen.
Wahrscheinlich habe ich es auf Deutsch gesagt, was zur Brombeere.
Deswegen. Ich habe die ganze Zeit Wort der Brombeere gedacht, aber ich habe wahrscheinlich auf Deutsch gesagt. Und die haben doch dann auch diese Beeren da gegessen. Ich dachte, ich würde irgendwas dazu sagen.
What a Brombeer. Naja, auf jeden Fall, guck dir mal Lutz an, okay, als er auf Boromir schießt.
Okay.
Oder der
dann Ork, weißt, was ich meine.
Oder der Ork, der also gezeigt wird, wo sie auf Faramir schießen, der sieht auch witzig.
Stimmt, ja.
Okay.
Also immer, wenn die Brüder beschossen werden, ziehen Leute irgendwie komisch.
So, einer von Denethors Söhnen.
Wir dürfen unser Bogen jetzt nicht richtig benutzen. Das ist so eine Challenge.
Dann legen sie sich so, also schießen sie so zwischen ihren Beinen durch und so.
So ein Trickshot.
Deswegen.
Das ist der Freischuss bei Bierpong. Naja.
Gut, dann okay, aber sind wir aber jetzt, geht's dann weiter, nächste Folge.
Ja.
Spannend, spannend.
Wollen wir eine Herr-der-Ringe-Verabschiedung machen? Für die Staffel?
Wie? Möge die Macht mit euch sein.
Lebe lang und in Frieden.
Für Frodo.
Alles klar, meine lieben Waldos.
Möge die Macht mit euch sein.
Für Frodo.